Letzte Woche, als wir Judas' Brief betrachtet haben, haben wir gemerkt, dass Judas etwas bringen wollte. Er wollte über etwas Wunderbares schreiben. Und zwar das, was uns alle bewegt. Vers 3 sagt uns, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben. Es war sein Anliegen, es war sein Wunsch, über das Evangelium zu schreiben. Ja, er war davon begeistert natürlich. Und wir wissen, dass Judas der Bruder von Jesus war. Er ist mit Jesus aufgewachsen. Du denkst, ha? Wie wäre das vielleicht gewesen damals? Stell dir vor, du hättest einen älteren Bruder, der ist Jesus Christus. Ich habe einen älteren Bruder gehabt. Wer hier hat ältere Geschwister? Okay, ihr versteht, wie das ist, ältere Geschwister zu haben. Stell dir vor, du hast einen älteren Bruder und der ist wirklich vollkommen. Ich meine, sündlos. Alles, was er tut, ist gut. Ich war so in der Mitte zwischen zwei Brüdern und mein älterer Bruder, der konnte immer alles besser als ich. Und ich habe immer versucht. Irgendwie ist das dann normal. Ich habe versucht, so gut Basketball zu spielen wie er und ja, konnte es nie wirklich. Und es ist ganz normal, dass der Ältere etwas anders kann. In der Jugendzeit, wo man natürlich unterschiedliche Alter hat und einer ist dann mehr erwachsen als die anderen. Wenn man dann beim Erwachsenenalter ankommt, dann ist es alles gleich und dann ist es nicht mehr so. Stell dir vor, aber du wächst mit Jesus auf und er macht alles hundertprozentig richtig. Und er ist vollkommen in alles, was er tut. Das heißt nicht, dass er unbedingt der stärkste Mann im Dorf war sozusagen, aber er ist einfach vollkommen. Du wächst mit ihm auf und du beobachtest ihn und du merkst, er macht nie einen Fehler, der sündigt nie. Komischerweise, wenn wir in der Bibel lesen, dann merken wir, dass Judas und seine Brüder an Jesus nicht geglaubt haben. Es steht in zum Beispiel Matthäus Kapitel 13, Vers 53, dass Maria, seine Brüder und Jakobus, Josef, Simon und Judas. So, da wird Judas erwähnt als Bruder Jesu. In Johannes Kapitel 2 merkt man, dass Judas auch mit Jesus herumgereist ist, dass nach dem Hochzeitsfest zu Kana eben Maria und die Brüder Jesu und die Jünger mit Jesus weitergezogen sind. So, Judas war auch mit Jesus unterwegs. Aber wir merken dann in Johannes 7, wo eine Geschichte erzählt wird, dass die Brüder nicht an ihm glaubten. Es war Laubhüttenfest und die sagen, Jesus, du sollst hingehen, weil du sollst das nicht verbergen, was du bist, wenn du wirklich der Christ bist, der Messias. Geh mal hin und präsentiere dich. Und dann steht da Vers 5, und denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Du denkst vielleicht, wie konnte es sein, dass sein eigener Bruder nicht daran geglaubt hat, dass er der Messias ist. Aber da merkt man diese Sünde, die in uns ist. Man will verleugnen, was man verleugnen will. Und genau das haben sie auch getan. Aber jetzt ist der Judas gläubig. Jetzt ist er überzeugt. Und ich glaube wohl, dass die Auferstehung das, was überzeugend war für Judas. Die Bibel sagt uns, dass beim Kreuz war der Judas nicht da. Es wird dezidiert aufgelistet, wer beim Kreuz war. Aber dann nachher wissen wir, dass Jesus sich gezeigt hat und sogar einmal 500 Leute haben ihn gesehen und der Judas hat ganz sicher seinen Bruder erlebt als auferstandenen Herr. Und genau das hat natürlich auch den Judas überzeugt. Und jetzt, als gläubiger Mensch, schaut er rückblickend auf den Herrn Jesus und genau, er will über Jesus schreiben. Er will davon erzählen, was für ein wunderbares Heil wir haben. Dieses Heil ist mit Jesus Christus verbunden, den er jetzt nicht als, ja, mein Bruder Jesus darstellt, weil das wäre eigentlich eine abwertende Denkweise. Er ist nicht bloß, ist nicht mein Bruder, als ob das den Judas irgendwie groß machen würde, sondern er stellt ihn dar als, wie es in der Stelle, die wir gerade gelesen haben, als dem allen weisen Gott, unserem Retter, ihm gebührt Herrlichkeit, Majestät, Macht, Herrschaft, jetzt und in aller Ewigkeit. Dieser sozusagen große Bruder ist kein gewöhnlicher Bruder. Er ist Gott. Er ist der Messias. Und er ist auch derjenige, den Judas anbetet. Wir lesen hier in Judas Brief, dass Judas eben über dieses gemeinsame Heil schreiben wollte, aber er konnte es nicht, weil zu viele Gefahren vorhanden waren. Und genau das haben wir letzte Woche betrachtet. Wir haben gesehen, dass in der damaligen Gemeinde, was die Urgemeinde war, es genauso viele Herausforderungen gegeben hat, wie es heute in der Gemeinde gibt. Und wenn du heute die Gemeinde betrachtest, könntest du vielleicht entmutigt sein. Aber stell dir vor, du lebst im ersten Jahrhundert und du merkst, es sind Leute, die heimlich in der Gemeinde eingeschlichen sind, die eigentlich zu vergleichen wären mit schlechten Menschen wie Kain oder Bileam oder Korah, wie es in Vers 11 steht. Ganz, ganz schlechte Menschen und die sind in der Gemeinde und die verführen die Gemeinde. Und deswegen sagt der Judas, wir müssen für diesen ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben kämpfen. Wir dürfen nicht eben uns zurücklehnen und zuschauen. Wir müssen aktiv sein. Die Frage war aber, wie sollen wir kämpfen? Wie reagiert dann ein Christ auf eine Gemeinde, die in der falsche Richtung fährt? Und es ist nicht, dass wir jetzt ständig jammern oder ständig reden, wie schlimm alles ist. Wir nennen Dinge, wie sie wirklich sind, aber wir haben sehr positive Verantwortung. Der gesunde Christ ist aktiv in seiner Beziehung zu Gott. Heiligung. Wie reagieren wir? Judas sagt in Vers 20, ihr aber Geliebte. Also Vers 17 bis 19 sagt er auch, fängt er auch mit diesen Worten an, ihr aber Geliebte. Vers 17 bis 19 sagt er, selbst unser Herr hat uns gewarnt, dass solche schwierige Sachen in der Gemeinde vorkommen werden. Das ist keine Überraschung. Und jetzt Vers 20 und 21, was unsere Leitverse sind für 2016. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Wir haben letzte Woche gesehen, dass wir aktiv sein sollen. Der Hauptverb hier an dieser Stelle ist, bewahr dich in der Liebe Gottes. Und das war jetzt nicht, du sollst schauen, dass du Gott liebst, sondern dass du verstehst, wieso sehr Gott dich lieb hat. Seine Liebe für dich. In einer Welt, die katastrophal in der falschen Richtung fährt, musst du in der Liebe Gottes geankert sein. Fest geankert. Seine Liebe ist unerschütterlich. Und um das zu tun, gab es diese drei Wege oder Möglichkeiten. Erst, indem man dich erbaut auf euer allerheiligsten Glauben. Du kannst nicht wissen, wieso sehr Gott dich liebt, wenn du den Wort Gottes nicht kennst, den Glauben nicht kennst, die Lehre. Wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus? Wer bin ich? Warum bin ich da? Was passiert nach dem Tod? Was sind die Lösungen für die Probleme dieser Welt? Soll Gott die Ehre bekommen? Wie bekommt er die Ehre? Alle diese Fragen und viele andere Fragen müssen beantwortet werden. Und daher müssen wir erbaut sein. Wir müssen fest in der Lehre Gottes, in der Bibel, aufgebaut sein. Und zweitens aber, es ist nicht bloß eine theoretische Sache. Wir können unseren Kopf voll mit Wissen stopfen. Und das ist nicht unbedingt schlecht, aber das ist nicht genug. Das bringt eigentlich Stolz. Das macht uns stolz und wir glauben, wir sind etwas. Aber sobald wir eben dann im Gebet vor Gott knien und im Geist auch beten, dann merken wir, wer wir wirklich sind. Es dreht sich nicht darum, ob wir die Theologie gemeistert haben, sondern haben wir einen geistlichen Wandel mit dem Herrn. Die Lehre führt uns zu einer Beziehung zu Gott, das durch Gebet gepflegt wird. Und wir haben auch letzte Woche dann gemerkt, dieser Kampf, worin wir stehen, ist ein geistlicher Kampf. Es ist kein Kampf des Wissens, der Theorie oder Theologie. Du kannst jemanden hunderte Gründe geben, gute Gründe, warum er glauben soll. Und er wird dich anschauen und sagen, ja, aber ich will es nicht. Oder wie ich einmal erlebt habe, wo wo ich erklärt habe, warum Jesus auferstanden ist, warum wir sicher sein können. Und der gegenüber mir stand, sagte, ja, könnte wohl sein, aber ich glaub's nicht. Und die Antwort ist, es ist eine geistliche Aufgabe. Und daher beten im Geist und Gott um seinen Segen, dass der Heilige Geist auch wirkt, dass er im Herzen eingreift und Menschen ändert. Genau das ist, was wir tun müssen, um in eine Welt, wo so viel Irrwege, wo sogar in der Gemeinde so viel schief läuft, wir müssen betende Menschen sein. Und dann drittens, nicht nur auf diese Gegenwart schauen, sondern einen zukünftigen Blick haben. Wir hoffen auf die Barmherzigkeit des Herrn Jesus Christus. Wir schauen nach vorne. Was erwarten wir in Christus in der Zukunft? Eines Tages werden wir bei ihm sein. Und er wird alles, das jetzt negativ und schlimm ist in dieser Welt, er wird das wieder in Ordnung bringen. Er wird uns retten. Alle, die an ihm glauben, sein Wort ist so gut wie schon getan. Und du darfst darin eigentlich befestigt sein, stark sein. So, das war das Erste. Der gesunde Christ ist aktiv in seiner Beziehung zu Gott. Und da wollen wir auch dieses Jahr immer wieder das betonen. Wie aktiv bist du in deiner Beziehung? Gemeinde besuchen ist wunderbar, aber sei kein Konsument. Du kannst nicht nur konsumieren und im christlichen Leben gesund sein. Du musst aktiv sein. Du musst selbst aktiv sein. Und der zweite Punkt ist, der gesunde Christ ist aktiv in der Rettungsarbeit Gottes für diese Welt. So, es ist nicht genug, nur selbst fit zu sein. Der Arzt oder der Sanitäter oder der Rettungshubschrauberflieger oder was auch immer, die Menschen, die aktiv sind, um kranke oder verletzte Menschen zu helfen, sie bleiben nicht selbst nur fit, dass sie selbst fit sind, sondern damit sie es nützen können, um anderen zu helfen. Wenn du die Lehre verstehst und ein gesundes Gebetsleben hast und eine gesunde Hoffnung und Blick in der Zukunft hast, dann bist du motiviert und bist du auch fit, um hinauszugehen und Menschen von Jesus zu erzählen. Und die zweifeln, zu ermutigen, zu ermahnen und Erbarmung zu zeigen, damit sie nicht mehr zweifeln. Und die anderen, die wirklich verloren gehen und rasant Richtung Hölle fahren, so aus dem Feuer rauszureißen, sozusagen, dass deine Verantwortung als Christ ist, Menschen in ihrer Not wirklich zu erkennen und zu helfen. Und wie wir letzte Woche auch gesehen haben, selbst die Welt versteht, dass ein Mensch eigentlich, der helfen könnte, verpflichtet ist zu helfen. Das ist sogar in Österreich ein Verbrechen ist zu stark, aber es wird erwartet in Österreich, dass wenn du erste Hilfe leisten könntest, dass du irgendwie hilfst. Wenn du siehst, da ist jemand in Not und du gehst weg, dann bist du eigentlich strafbar. Das versteht sogar die Welt. Und wir im geistlichen Sinn sollten das auch sehr gut verstehen, dass wir nicht einfach an Leute vorbeigehen können und ignorieren, dass sie in Not sind, sondern versuchen durch Gottes Wort, diese Menschen zu helfen, so der Herr uns eine Gelegenheit schenkt. So, das ist, was wir letzte Woche betrachtet haben. Ein gesunder Christ ist aktiv im Kampf für das Evangelium. Und das ist, was wir als Gemeinde auch sein wollen. Aber es geht nicht weit genug. Weil hier könnten wir ein riesiges Fehler machen. Weil die Stelle, die wir bis jetzt, diese Verse, die sagt uns, was wir tun sollen. Und natürlich ist auch da die Gnade Gottes und die Kraft Gottes. Aber wenn wir meinen, wir schaffen das in eigener Kraft, ja, ich bin diszipliniert genug, ich lese meine Bibel, ich bete regelmäßig, ich schaue auf die Zukunft, also ich bin diszipliniert, ich schaffe das, dann haben wir ein Problem. Weil die Tatsache ist, du und ich in eigener Kraft schaffen gar nichts. Und der Judas, der Bruder unseres Herrn, hier ganz zum Schluss kommt er endlich zum Thema, worüber er eigentlich schreiben wollte. Die letzten zwei Verse, da erzählt er von Jesus. Und genau das ist, was wir auch heute betrachten wollen. Unser mächtiger und herrlicher Gott, Jesus. Heute ist das Thema ist einfach, wenn wir auf Jesus schauen und uns dann erbauen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Jesus muss im Mittelpunkt stehen. Erbau dich in dem Glauben und bete im Geist und warte auf seine Hoffnung, was er der Zukunft dir geben werde. Aber lebe jetzt mit ihm, bleibe in Christus. Er soll so gegenwärtig sein in unserem Leben, dass wir erkennen, er ist derjenige, der die Macht hat, der mächtig ist, um es mir zu ermöglichen, dass ich ihm treu folge, inmitten einer verdrehten und verkehrten Geschlecht. Ich schaffe das nicht in eigener Kraft. Ich brauche Jesus. Er ist real. Keine Theorie. Es sind nicht nur Worte auf ein Blatt. Er lebt. Wenn Jesus es tun möchte oder wollte, könnte er heute, ist dir das klar? Ist es uns so klar? Könnte er heute sich hier offenbaren, direkt neben mir? Das wird er nicht tun. Der hat gesagt, ich gehe zu meinem Vater und es gibt eine Zeit, wann ich zurückkomme. Aber ist es uns eindeutig klar, dass Jesus Christus real existiert zu Rechten des Vaters im Himmel? Wenn wir hinfliegen könnten, wenn es uns möglich wäre, könnten wir ihn besuchen gehen. Er lebt, er ist echt. Und er ist derjenige, der die Macht hat, um uns zu helfen. Vers 24, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. So schließt er ab. Amen. So ist es. Das ist die Wahrheit. Und dann, diese letzten zwei Verse, endlich konnte Judas von unserem Herrn Jesus reden. Und das tut ihm gut. Und das tut uns auch gut, wenn wir uns mehr mit Jesus, mit Jesus eigentlich beschäftigen, als bloß nur mit den vielen Problemen, die um uns herum sind. Unser erster Punkt heute ist ja ganz, ganz einfach. Wie wir schon gesagt haben, Judas war der leibliche Bruder von Jesus. Er hat sehr viel Zeit mit Jesus verbracht, glaubt an ihm nach der Auferstehung. Und jetzt sagt er, was ist es mit Jesus? Jesus ist mächtig genug, um dich zu retten. Du brauchst keine Angst haben, dass es zu schlimm wird in der Gemeinde, dass vielleicht du auch einen Irrweg gehst. Er wird seine Kinder retten. Er ist mächtig genug, die Gläubigen zu bewahren. Vielleicht damals wie auch heute wäre es möglich gewesen, entmutigt zu sein, zu glauben, wo ist diese Macht Jesu? Warum geht es gerade jetzt so schlimm in der Gemeinde zu? Aber die Antwort darauf ist, es ist normal. Selbst damals im ersten Jahrhundert und auch zur Zeit Jesu hat Jesus über diese Situation oder diese Möglichkeit gesprochen, dass es gleichzeitig in der Welt Menschen gibt, die gerecht sind, die Gott folgen, und Menschen, die angeben, als ob sie Gott folgen würden, aber nicht echt sind. Und sogar manchmal schwer voneinander zu trennen. Ich rede jetzt von einem Gleichnis, und zwar in Matthäus Kapitel 13. In Matthäus 13 hat unser Herr Jesus uns mehrere Gleichnisse gegeben. Aber wenn wir jetzt Vers 25 in Matthäus 13 aufschlagen, da lesen wir ein Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Und gerade diese wird auch vom Herrn direkt erklärt, was das bedeutet. Wir haben eine Auslegung direkt vom Herrn Jesus. Hier sagt unser Herr, ein anderes Gleichnis legt er ihnen. Das ist Vers 24 in Matthäus 13. Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er dann das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Vers 36 jetzt. Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, das ist Jesus Christus. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Selbst unser Herr Jesus hat uns gesagt, dass in dieser Weltzeit, wo wir uns jetzt befinden, wird es nicht immer leicht sein, zu unterscheiden zwischen Weizen und Unkraut. Aber Gott weiß ganz genau, wer das ist. Und er ist mächtig genug, um die Gerechten auch zu bewahren, um sie zu retten. Und am Ende der Weltzeit werden alle, die Kinder Gottes sind, tatsächlich errettet werden. Und das Tolle ist, dass Jesus hier auch sagt, dass es einen Grund gibt, warum er nicht sofort dieses Unkraut entfernt. Warum tut er das nicht? Damit man nicht Weizen auch mitnimmt. Weil es gibt was, das also im geistlichen Bereich, das in der Landwirtschaft nicht möglich ist. In der Landwirtschaft, wenn du jetzt Unkrautsamen siehst, kriegst du immer Unkraut und es bleibt Unkraut, oder? Im geistlichen Welt wachsen alle als Unkraut sozusagen auf, und die, die errettet werden, erleben eine Verwandlung und werden zu Weizen gemacht. Wir sind alle Sünder geboren. Wir sind alle verloren ohne Christus. Und diese neue Geburt, das, was wir heute gehört haben in den Zeugnissen, wo jemand erkennt, ich bin ein Sünder und ich muss eben um Vergebung bitten, ich muss an Jesus glauben. Diese Verwandlung, die Jesus in uns hervorbringt, das macht Unkraut zu Weizen. So, es kann sein, dass heute auch du ein paar Leute kennst, die Unkraut sind. Das sagst du ihnen aber jetzt nicht, okay? Aber vergiss nicht, die können auch Weizen werden durch Gottes Gnade. Er kann sie verwandeln. Die Hoffnung ist nie vorbei, bis jemand stirbt. Und wenn jemand gestorben ist, dann kommt das Gericht. Gebt nie auf, Hoffnung zu haben, nie auf zu beten. So, diese Situation ist gnädig, dass der Herr uns mit Unkraut sozusagen gleichzeitig zusammenwachsen lässt, damit diese Unkraut, wie wir auch Unkraut sind, Errettung erleben können oder Unkraut waren, fern von der Gnade Gottes. So, er ist mächtig genug, er wird uns retten. Was sagt uns Vers 24 weiter? Übrigens, das Wort hier für mächtig ist das Wort Dunamis. Das ist dieses Wort für explosive, gewaltige Macht. Er hat genug Kraft. Es mangelt Gott nicht an Kraft und an Macht. Was wird er tun? Vers 24, er wird euch ohne Straucheln bewahren. Was ist jetzt dieses Straucheln? Bewahren ist ein Wort natürlich, das wir gut kennen. Es ist schützen, vor Gefahren bewahren und vor etwas Negatives bewahren. Er ist mächtig genug, um uns zu retten vor Straucheln. Totales Versagen. Straucheln ist eben so stolpernd niederfallen. Aber das Interessante hier ist, dass es steht in dem Griechischen, er ist mächtig genug, um euch zu nicht strauchelnd zu machen. Dass ihr nicht mal dazu kommt, dass ihr zum Erliegen kommt. Dass ihr fest bleibt im Glauben. Feststehend, obwohl die Lage sehr uneben ist. Kennst du Gämse? Wisst ihr, was ein Gams, glaube ich, sage ich das richtig? Da im Gebirge. Hast du mal gesehen, wie diese Tiere klettern können? Was für einen Boden haben die unter ihren Füßen? Boah, die können klettern. Die stehen, als ob der Boden jetzt ganz, ganz gerade und flach wäre. Sie stehen felsenfest da. Gott kann auch für uns und wird das auch, tut das für seine Kinder. Er ist mächtig genug. Vertraue ihm. Der Psalmist hat so gesagt, und ich lese jetzt aus der Zürcher Übersetzung, Psalm 37, Vers 23. Der Herr festigt dem die Schritte, dessen Weg ihm gefällt. Kommt er zu Fall, so stürzt er doch nicht, denn der Herr stützt seine Hand. Hast du mal gesehen, was der Unterschied ist zwischen dem Wort stürzt und stützt? Stürzt hat ein R, stützt hat ein T, hat ein Kreuz, da wo der R ist. Kann man das so sagen? Was macht der Unterschied zwischen ein Stürz und ein Stütz? Ein Stützen, ein Kreuz. Der Herr Jesus Christus ist der, der uns bewahren kann vor einer Niederlage, vor einem Versagen, ein Stürz in Verdammnis. Leider aber manchmal vergessen wir diese Verheißung. Das ist eine Verheißung. Ihr kennt das Buch Pilgerreise, ein wunderbares Buch. Wenn es jemanden gibt, der das noch nicht gelesen hat, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es ist ein altes Buch. John Bunyan hat es geschrieben. Und er erzählt eigentlich von einem Traum, das er gehabt hat. Und das ist ein Gleichnis, das er schreibt über das christliche Leben. Und Christ und sein Freund hoffnungsvoll sind auf dem Weg ins ewige Leben, da zum himmlischen Stadt. Und sie begegnen viele Herausforderungen. Und im Buch, also in diesem Traum, kommt es zu einer Situation, wo sie gemerkt haben, es gibt einen Weg, der die gleiche Richtung geht wie den echten Weg, aber angenehmer ist. Und wenn wir sowieso dann die gleiche Richtung gehen, dann gehen wir auf den angenehmeren Weg. Nur, wie sich das herausstellt im Buch, am Mittwoch fangen sie an, diesen falschen Weg zu gehen, aber die merken doch, dass es vom richtigen Weg abkommt später und wollen umdrehen und zurückgehen zum echten Weg, nur es ist zu spät und in der Nacht müssen sie dann dort übernachten. Als sie dort übernachten aber, sie befinden sich auf dem Grundstück von einer Riese, und dieser Riese heißt Verzweiflung. Und Verzweiflung, der Riese Verzweiflung, findet Christ und hoffnungsvoll auf sein Grundstück. Und er nimmt sie dann gefangen und bringt sie zurück zu seinem Burg. Und das ist diese Burg der Verzweiflung. Und er sperrt sie im Kerker ein. Und sie bleiben dann in diesem Burg der Verzweiflung lange. Und die Frau von der Riese, der Verzweiflung heißt Misstrauen. So, Verzweiflung und Misstrauen sind ein Ehepaar. Und Verzweiflung und Misstrauen reden miteinander. Misstrauen sagt zu Verzweiflung, der Riese, du sollst sie verprügeln und du sollst sie wirklich mies behandeln. So die Christ und hoffnungsvoll verbringen Tage im Kerker. Der Riese verprügelt sie, zeigt die auch jetzt die Knochen von Menschen, die vorher da waren, die gestorben sind, die er zerrissen hat. Und er sagt, ich werde es mit euch auch tun. Ganz schlimm. Bis Samstagabend um Mitternacht Christ und hoffnungsvoll anfangen zu beten. Genauso wie ähnlich wie der Paulus zu Mitternacht in Philippi betet und Gott schickt diesen Erdbeben. Er fängt an, Christ und hoffnungsvoll fangen an zu beten. Und dann passiert Folgendes. Inzwischen fingen die Gefangenen ungefähr um Mitternacht zu beten an und verharrten im Gebet so lange, bis es beinahe tagte. Da brach der gute Christ kurz bevor es Tag wurde, halb erstaunt in jede leidenschaftliche Rede aus. Welch ein Tor bin ich doch! Da liege ich in einem stinkenden Kerker, wenn ich doch ebenso gut draußen in Freiheit umhergehen könnte. Ich habe in meinem Schoß einen Schlüssel, Verheißung genannt, mit dem kann ich meiner festen Überzeugung nach jedes Schloss in der Zweifelsburg aufschließen. Ich liege hier in diesem stinkenden Kerker und ich habe einen Schlüssel bei mir, die Schlüssel der Verheißung. Hierauf sagte hoffnungsvoll, das ist ja eine treffliche Neuigkeit, guter Bruder. So nimm ihn doch heraus und versuche es. Und dann tatsächlich, da zog Christ ihn aus seinem Schoß und versuchte die Kerkertür zu öffnen. Deren Riegel nachgab, sobald er den Schlüssel umdrehte. Trefflich geschildert von John Bunyan. Weißt du, wir gehen auf den richtigen Weg und manchmal gehen wir in eine falsche Richtung und wir versagen, aber bleiben wir da unten? Nein, Gott und Jesus ist mächtig genug, durch seine Verheißungen, durch sein Wort, uns wieder auf die Beine zu stellen und den richtigen Weg zu zeigen und geh weiter, du bist frei. Ich habe dir alles gegeben, was du brauchst. Glaube, verzweifle nicht. Hab kein Misstrauen. Glaube nicht diese Welt, die dich zerstören will. Wenn John Bunyan so schreibt, im 17. Jahrhundert, merken wir, dass nichts wirklich sich geändert hat im Laufe der Zeit. Das, was du begegnest, die Herausforderung, die du erlebst, sind die gleiche Herausforderung, die die Menschen auch damals erlebt haben und die auch die Menschen zur Zeit von Judas erlebt haben. Er ist mächtig genug, um uns zu bewahren, damit wir nicht zum Erliegen kommen, damit wir nicht straucheln, am Boden zerstört sind sozusagen. Zweitens, Jesus ist mächtig genug, um ein reines und freudiges Volk im Himmel zu präsentieren. Und vielleicht denkst du, was ist das jetzt? Warum sagt Judas das hier zum Schluss? Er sagt, er ist mächtig genug, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dieses Wort zu stellen ist ein Wort, das wirklich regelrecht bedeutet, man stellt das hin, man präsentiert das. Wisst ihr, was eine Präsentation ist? Manchmal muss man sowas in der Arbeit tun. Also manchmal macht das mit PowerPoint, manchmal gibt es in der Schule eine Präsentation. Manchmal gibt es auch eine Präsentation, irgendeine Verleihung, wo irgendwelche Auszeichnungen präsentiert werden. Wir hatten auch in unserer Volksschule eine Präsentation. Und zwar, ein Vater hat in unserer Volksschule einen Film gedreht und diesen Film sollte eigentlich diese Volksschule darstellen und zeigen, wie wunderbar diese Volksschule ist, wie schön es ist, dort zu lernen. Und es gab eine Premiere, einen Filmabend, wo dieser Film präsentiert wurde. Und da sind wir hingegangen im Turnsaal und haben diesen Film angeschaut, haben dann gesehen, was alles da zusammengestellt wurde, was alles da passiert ist, passiert in der Schule und wie wunderbar diese Schule ist. Es war eine Präsentation. Ist es uns klar, dass es eines Tages eine Präsentation geben wird im Himmel? Dass wo Jesus Christus sein Braut zu sich zieht, seine erlöste Volk sich selbst präsentiert? Vor Gott, den Vater, und sagt, das ist meine Gemeinde, das ist mein Volk. Und wie wird er uns präsentieren? Was hat Jesus geleistet in deinem Leben, in meinem Leben, im Leben des Christen? Und du schaust dein Leben an und du denkst, naja, ich bin zwar gläubig, aber heilig bin ich nicht. Ich habe meine Makeln. Aber hier steht unsträflich, mit Freuden. Ist es uns klar, dass Jesus alles vollbracht hat? Und der Tag kommt, wenn wir vor ihm stehen und er wird alle unsere Sünden weggewascht haben und wir stehen vor ihm mit der gleichen Herrlichkeit und Heiligkeit, wie er es hat. Und Jesus wird sagen, das habe ich getan, das ist meine Gemeinde. Ich präsentiere meine Gemeinde. Und wir werden dastehen und wir werden nicht sagen, oh Mann, habe ich das gut gemacht. Danke Jesus, du warst eine große Hilfe, aber ich bin da, super. Weißt du, wir werden staunen, wir werden mit Freuden unser den Lamm Gottes anschauen und sagen, er ist würdig, er hat das getan. Er ist der Retter. Und dann werden wir so viel besser verstehen, was das Kreuz und was die Auferstehung bedeutet. Weil zu diesem Zeitpunkt des Präsentations sozusagen, werden wir erkennen, was er für uns getan hat. Er ist mächtig genug und er wird das tun. So, du schaust die Welt an, du schaust vielleicht sogar die Gemeinde an und du merkst, wie in der Gemeinde so viel schief geht, wo selbst in dein eigenes Leben einiges schief geht. Du könntest versucht sein, entmutigt zu sein, aber Judas sagt, nein, erbau dich im allerheiligsten Glaube, bete im Heiligen Geist und hoffe auf diese Barmherzigkeit des Herrn und verstehe, er ist mächtig genug, um dich unsträflich zu präsentieren, um dich so rein darzustellen. Eines Tages wirst du vor Gott stehen in voller Herrlichkeit. Du wirst verherrlicht werden durch seine Gnade. Das ist Gnade. Das ist Liebe. Das ist motivierend. Das ist, was Jesus Christus tut. Er ist der Retter. Unsträflich heißt wirklich genau das, dass man kein Makeln hat. Das war das Wort, das für Opfertiere verwendet wurde, die man verwenden durfte. Makellos. Konnte es kein Opfertier dem Herrn bringen, das ein gebrochenes Bein hatte oder blind war. Es musste ein vollkommenes Exemplar sein. Und so wird es auch sein, wenn wir beim Herrn sind, mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit. Weißt du, ich habe Dinge erlebt, die mir Freude gegeben haben. Wenn man ein Baby bekommt, wenn man da ist und das Baby ist da und du hast jetzt die 9 Monate durchgewartet und dann haltest du in deinem Armen dieses Kind und du denkst dir, das ist mein Kind, das ist mein Sohn oder das ist meine Tochter, das hat Gott mir geschenkt. Du hast eine Freude, das ist eine Erfahrung, die du erleben kannst, das einfach wunderbar ist. Aber diese Freuden haben dann ihre Kehrseiten. Und dann musst du dann in der Nacht aufbleiben und du musst wickeln. Und ja, es sind dann Dinge, die nicht so lustig sind. Aber es ist trotzdem schön natürlich. Diese Freude hat keine Kehrseite. Keine Kehrseite. Es ist reine, vollkommene, perfekte Freude, wenn wir beim Herrn sind. Alle Tränen werden weggewischt sein. Alles Negative wird weg sein. Das ist, was auf den Gläubigen wartet. Und das ist der Grund, warum denn er abschließt mit dieser wunderbare Vers 25, ein Vers der Anbetung. Er sagt, dem allen weisen Gott, unseren Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät und Macht und Herrschaft, jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Man merkte, der Judas will eigentlich aus seinen Nähten platzen mit Freude und mit Jubeln und mit Lob. Er weiß nicht genau, wie er es wirklich ausreichend gut beschreiben kann, wie wunderbar sein Herr Jesus ist. Und liebe Geschwister, in dieser Welt müssen wir uns auf den Herrn Jesus konzentrieren, sonst werden wir ermatten, werden wir müde werden und aufgeben. Er muss im Mittelpunkt unseres Denkens sein. Wer ist er? Er ist weise. Kolosser Kapitel 2, Vers 3 sagt, in Christus Jesus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Jesus Christus ist weise. Er ist Gott. Der Bruder Jesu, der mit ihm aufgewachsen ist, gibt uns Zeugnis, er ist Gott. Weil es steht hier eben auch, der allein weisen Gott, unserem Retter. Der Herr Jesus, der unser Retter ist, ist wahrer Gott. Und das ist der dritte Punkt, er ist der Retter, der Heiland. Er rettet uns aus unserem Not. Diese Errettung schenkt er uns, weil er ist, wer er ist. Wunderbaren, treuen Gott. Welche Worte finden wir hier? Herrlichkeit. Wir finden hier Majestät. Wir finden hier Macht. Wir finden hier Herrschaft. Denk ein bisschen drüber nach, was diese Worte bedeuten. Diese Dinge sollen ihm jetzt, soll er haben, soll er bekommen. Das sollen wir ihm zuschreiben. Wir sollen ihm loben und sagen, das ist, wer unser Gott ist. Das ist, wer unser Jesus ist. Kein kleiner Jesus. Er ist der König aller Könige. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist mächtig, majestätisch. Er ist der Herrscher. Er hat Herrlichkeit. Nur wie ist er in deinem Denken? Wie groß ist er in deinem Denken? Ist er so groß? Ist er so herrlich und majestätisch und mächtig und hat die Herrschaft in deinem Leben, dass in deinem Leben ist es dein Ziel, alles für ihn zu tun? Mein Leben dreht sich um Jesus. Ist das, was unser Leben darstellt? Das ist unser Ziel. Ihn zu lieben, ihn zu folgen, wie es in Römer 12 sagt, ein Gott wohlgefälliges Opfer für den Herrn zu sein. Und damit treten wir zurück und Jesus vor. Wie Johannes der Täufer sagte, er muss zunehmen, ich aber, mein Ego, was ich will oder wer ich bin, ich muss abnehmen, ich muss zurücktreten. Das ist eine klare Aussage von dem Mann, den Jesus selbst sagte, der größte Prophet aller Zeiten war. Und selbst der größte Prophet ist nichts im Vergleich mit Jesus. Jetzt und in aller Ewigkeit. Wenn wir jetzt das Wort sehen hier, jetzt, das ist dann du und ich. Das ist die Gemeinde heute. Das ist unsere Aufgabe, ihm diese Dinge zuzuschreiben. Und das ist auch das Ziel, das wir als Gemeinde haben, dass wir das wirklich vom Herzen her im Geist auch tun, gemeinsam sonntags und jedes Mal, dass wir uns treffen, dass Jesus verherrlicht wird, dass er angebetet wird und zugeschrieben wird, was ihm gebührt. Amen, sagt er dann zum Schluss. So ist es. Das ist die Wahrheit. Glaubt daran. So, wenn man Judasbrief liest, könnte man meinen, oh, das ist ja so schlimm, oh, was da alles in der Gemeinde vorgekommen ist, so, oh Mann. Aber so will nicht, dass der Judas den Brief, dass er der Brief abgeschrieben wird, abgeschlossen wird. Er schließt damit ab mit, hey, pass auf, schau, wer Jesus ist, versteh, was er getan hat, verherrliche du ihn. Lebe mit ihm zusammen in einer engen Beziehung, indem du diese Dinge tust. Und verstehe, er ist mächtig genug. Er lebt. Er wird dich bewahren. Und es lohnt sich gewaltig, dein Leben für ihn zu geben. Lass dich nicht von den vielen Herausforderungen der heutigen Zeit entmutigen. Es ist nichts Neues. Jesus ist durch die Jahrhunderte durch, seit der Zeit, wo er hier war, immer treu gewesen und er wird treu bleiben. Die Frage ist, ob wir bereit sind, diese Burg des Zweifels, diese Verzweiflungsburg zu verlassen und mit der Verheißung, der Schlüssel der Verheißung, vorwärts für den Herrn zu gehen, im Glauben, dass er ist, wer er ist. Offenbarung 19, Vers 16 sagt, und er trägt an seinem Gewand, das ist jetzt ein Bild von Jesus, der zurückkommt, er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist unser Jesus. Ein paar Fragen möchten wir stellen. Wenn der Herr Jesus ist, wer er ist und wir sind, wer wir sind, was für eine Position, was für einen Stellenwert hat Jesus in deinem täglichen Leben? Täglichen Leben. Wir sind hier, das ist wunderbar. Und wir wollen aber einander ermutigen, jeden Tag Zeit für den Herrn zu nehmen. Jeden Tag Jesus auf seinen Thron sitzen zu haben. Sitzt er auf seinem Thron als König aller Könige, König der Könige und Herr der Herren in deinem Leben? Zweite Frage ist, wenn du Schwierigkeiten erlebst, wenn du Herausforderungen begegnest, vielleicht merkst du, dass in der Gemeinde sogar irgendwas nicht so glatt läuft, wie es laufen soll, was ist deine Reaktion? Fängst du an zu zweifeln oder merkst du, ja, wir sind noch in dieser Zeit, wo wir alle mit Sünde kämpfen. Aber der Tag kommt, wo er uns unsträflich präsentieren wird. Der Tag kommt, wo alles, das schlimm ist, wird weggenommen. Auf diesen Tag hoffe ich und warte ich. Und ich bleibe treu bis dahin. Lass mich nicht weg vom Herrn ziehen durch diese Ablenkungen. Gott ist treu. Wir können uns auf ihn verlassen. Möge der Herr Jesus Majestät, Herrlichkeit, Macht und Herrschaft in uns haben. Jesus ist mächtig genug, um uns zu retten. Beten wir ihn an. Gemeinsam. Amen. Lass uns beten, bevor wir das Lied 610 in eurem orangenen Buch singen.